lese auch immer sehr viel, was man in den Literaturlisten, in den Büchern sieht. Unter anderem, weil ich den Eindruck habe, dass es eine Form von Respekt ist, den man den vielen Schreibenden gegenüber haben sollte, die sich eben auch über diese Themen Gedanken gemacht haben.
Monat für Monat begleitet Harper's Bazaar die interessantesten Menschen der Welt. Und hier im Podkalender begleiten sie uns. In der Märzfolge ist der Autor Daniel Schreiber zu Gast. 5 Jahre braucht er für ein Buch. Und am Anfang steht immer eine Frage, die er sich selbst bisher noch nicht zu stellen getraut hat. So hat er die beiden Bestseller Nüchtern und Zuhause verfasst. In seinem aktuellen Bucherfolg Allein geht er den Fragen nach, ob Alleinsein ohne Einsamkeit überhaupt möglich ist und was in Abwesenheit anderer Menschen für seelische Stabilität sorgt. Er sucht nach neuen Lebensmodellen und untersucht, warum das Alleinsein in unserer Gesellschaft immer noch so schambehaftet ist. Willkommen also im Harper's Bazaar Podkalender, lieber Daniel Schreiber. Lieber Daniel Schreiber, willkommen im Harper's Bazaar Podkalender im März.
Hallo, danke für die Einladung.
Daniel, bei dir ist es ja ein bisschen wie ganz früher. Du machst beruflich genau das, was dein Nachname bezeichnet. Du bist Schreiber, genauer gesagt Autor der 3 Bestseller Nüchtern, Zuhause und aktuell jetzt Allein, alle im Hansa Verlag erschienen. Erzähl uns doch vielleicht ein bisschen etwas über die besondere Art, wie alle 3 Bücher abgefasst sind.
Ja, das sind persönliche Essays in einem sehr eigentlichen Sinne. Und das heißt, sie verbinden so persönliche Geschichten, persönliche Erzählungen, Reflexionen aus meinem Leben mit theoretischen Fragen aus Philosophie, Psychoanalyse, Kulturgeschichte. Worum es mir in diesen Büchern geht, ist tatsächlich, so bestimmte Fragen zu stellen, die ich mir selber nicht richtig zu trauen stelle, von denen ich auch glaube, dass wir uns als Gesellschaft diese Fragen nicht wirklich stellen. Bei Nüchtern fing es an, das ist ein Buch, in dem es um Abhängigkeit, um Sucht geht und um den langsamen Weg dorthin, den viele von uns unterschätzen. Und beim Schreiben ist mir klar geworden, ja, ich kann die Lesenden gar nicht erreichen mit einer professoralen Attitüde oder mit einer so ganz klassischen Sachbuchattitüde oder einem Roman, weil was ich wollte, ist wirklich, dass sich die Lesenden beim Lesen selbst fragen, wie ist es mit mir? Trinke ich zu viel? Ist mein Leben gut genug? Wie habe ich mein Leben aufgebaut? Und in den Büchern geht es letztlich genau darum, diesen Erfahrungsraum zu schaffen. Und es sollen immer Bücher sein, die man in jedem Fall gerne liest, aber auch, die man vielleicht benutzen kann, um für sich selbst etwas durchzuarbeiten.
Weil das auch das ist jeweils, was bei dir vor so einem Buch steht, dass du dir eine Frage stellst, die du dir eigentlich nicht wirklich bisher getraut hast zu stellen. Kann man das so sagen?
Ja, das ist genau der Punkt. Und deswegen brauche ich auch immer so lange, um diese Bücher zu schreiben. Ich sage immer so 5 Jahre und das variiert natürlich. Mal sind es irgendwie 3, mal 4, mal 5. Und das heißt auch nicht, dass ich 5 Jahre schreibe, sondern das heißt, dass ich das vor 5 Jahren das Denken über das Buch den Anfang genommen hat, dass ich anfange zu lesen. Und ich lese auch immer sehr viel, was man an den Literaturlisten in den Büchern sieht. Unter anderem, weil ich den Eindruck habe, dass es eine Form von Respekt ist, den man den vielen Schreibenden gegenüber haben sollte, die sich eben auch über diese Themen Gedanken gemacht haben und wo wir auch viele Antworten und die richtigen Fragen unter anderem finden, die wir uns nicht zu stellen trauen.
In Nüchtern, das hast du beschrieben, beschreibst du eben den schmalen Grat zum Alkoholismus, auf dem auch du balanciert bist. Mhm. Zu Hause handelt, kann man vielleicht sagen, von der Suche nach dem eigenen Zentrum. Und jetzt allein untersuchst du die Frage, ob Alleinsein ohne Einsamkeit möglich ist. Zu keiner Zeit, heißt es über das Buch, haben so viele Menschen allein gelebt wie heute. Wie kommt das eigentlich?
Ja, das sind ganz grundsätzlich wirtschaftliche Faktoren. Denn es ist so, dass sich heute mehr Leute es sich leisten können, also ökonomisch es sich leisten können, allein zu leben. Denn die soziale Lebensform der Familie oder der Partnerschaft ist natürlich traditionellerweise eben auch eine wirtschaftliche Lebensform, eine wirtschaftliche Gemeinschaft. Und das ist für weniger Menschen notwendig. Das heißt, mehr Menschen, die allein leben wollen, die aus biografischen oder psychologischen Gründen allein leben möchten oder nicht anders können, als allein zu leben, können das heute, während wir es früher nicht konnten.
Ja. Und wenn doch so viele Menschen in diesem Lebensmodell unterwegs sind, ob jetzt immer so freiwillig sei dahingestellt, wie kommt es denn dann, dass das Alleinleben gesellschaftlich immer noch so schambehaftet ist?
Ja, das ist so eine gute Frage. Ich glaube, letztlich ist die Idee von Liebe, was eine so wunderschöne Idee ist, eine der letzten großen Erzählungen, die wir heute noch haben. Die Idee der großen Erzählung stammt von Jean-François Lyotard, der schon Ende der 70er Jahre untersucht hat, wie sich unsere kollektiven Erzählungen von Politik oder von Philosophie verändern und wie wir heute mit vielen kleineren Erzählungen konfrontiert sind. Und ich glaube, die Liebe ist letztlich die große Erzählung, die übrig geblieben ist. Und was das eigentlich heißt, ist, dass man könnte eine Umfrage machen unter allen Zuhörenden und bei fast allen würde herauskommen, dass zu einem glücklichen Leben für sie wahrscheinlich eine Beziehung, eine Form von Zweisamkeit gehört. Das heißt, dass diese Vorstellung von Zweisamkeit, von Romantik so tief in uns verankert ist und dass wir diese Vorstellung auch so verinnerlicht haben, dass wir automatisch alle anderen Lebensformen bewerten und aburteilen, auch uns selbst gegenüber.
Ja, der eine rote Faden in deinem Buch ist die Pandemie, in der wir ja eigentlich alle mehr oder weniger auf unsere Lebenskonzepte zurückgeworfen wurden. Also wer Familie und Platz hatte, hat das Ganze womöglich unbeschadeter überstanden als jemand, der allein und beengt wohnte. Kann man das so sagen?
In jedem Fall. Ich glaube, es ist eine große Trennlinie, die sich so offenbart hat, vor allem mit den sozialen Lockdown-Maßnahmen der Pandemie, darin bestand, dass ein Teil der Menschen allein lebt und der andere Teil in sozialen Gefügen lebt, sei es Familie, sei es Partnerschaft, aber sei es auch Wohngemeinschaften. Und das Problem war, dass gerade während der sozialen Lockdown-Maßnahmen ein großer Nestinstinkt einsetzte, der natürlich komplett verständlich ist, weil wir alle überfordert waren von der Situation und immer noch sind eigentlich, weil es zu so vielen Ängsten, zu so vielen unvorhergesehenen Ereignissen, die man nicht einordnen kann, kam, dass wir uns auf uns selbst konzentrieren mussten und auf die Nächsten. Und das hieß eben auch oft die räumlich die Nächsten. Und wenn man allein lebte, hatte man halt nur sich. Das heißt, man war vollkommen auf sich zurückgeworfen. Und die juristischen Regelungen halfen eben auch nicht dabei, was das Social Distancing betraf. Da wurden die Alleinlebenden weitgehend vergessen. Für viele alleinlebende Menschen während der Pandemie bedeutete das einfach wirklich eine ganz grundsätzliche Einsamkeit. Und also für mich persönlich hat das eben auch genau das bedeutet.
Was genau heißt es eigentlich, auf einen selbst zurückgeworfen zu sein, wenn man allein ist? Heißt das, dass wenn man umgeben ist, ich weiß nicht, von einer Familie oder in einer Partnerschaft, dass man dann einfach von vielem, was mit einem selber zusammenhängt, abgelenkt ist, dass es untergeht, so im Alltagsgewimmel?
Das ist sicherlich ein Aspekt davon. Und ich würde aber eher fast sagen, dass das ein positiver Aspekt des Alleinlebens ist, dass man stärker gezwungen ist, sich mehr mit sich und den inneren Fragen und auch den inneren Problemen auseinanderzusetzen. Aber während der Pandemie, was mir dort aufgefallen ist, oder was mir extrem aufgefallen ist, ist so ein grundsätzlicher Wert von bedeutenden sozialen Kontakten. Denn alle Menschen, die für längere Zeit keine bedeutenden sozialen Kontakte haben, werden sich automatisch einsam fühlen. Und Einsamkeit ist eben etwas, was man nicht gestalten kann. Das ist ein psychologischer Ausnahmezustand. Das ist ein Zustand, in dem wir Angst vor Gefahren bekommen, die vielleicht gar nicht existieren. In dem wir hypersensibel werden, was die Zuneigung oder Abneigung anderer Menschen betrifft. Ein Zustand, ja, in dem psychische Dilemmata aufbrechen können, die wir vielleicht schon von früher in unserem Leben kennen, aber die vielleicht auch vollkommen neu sind. Es ist in jedem Fall etwas, das wir nicht gestalten können, dem wir ausgeliefert sind, weil wir eben in dem Zustand nicht wir selbst sind, aus dem Grund, dass uns die Seiten an uns selbst fehlen, die nur in Verbindung mit anderen Menschen, mit sozialen Kontakten existieren.
Weil wir uns für eine gewisse seelische Stabilität spiegeln müssen, weil wir diesen Echoraum brauchen, den wir durch andere gewinnen? Oder was ist es eigentlich, was einen ängstlich werden lässt?
Ja, das ist, glaube ich, so facettenreich. Und das reicht von intellektuellen Auseinandersetzungen bis hin zu ganz grundlegenden Phänomenen wie körperlicher Nähe, Berührung. Es geht um ein ganz alltägliches Gefühl, nicht allein durch das Leben gehen zu müssen, sich auf jemanden stützen zu können. Es geht darum, bestimmte Gespräche führen zu können über Sachen, die einem selbst vielleicht gar nicht so klar sind. Es geht darum, aber auch darum, sich gemeinsam abzulenken von einer kollektiven Situation, die einem Angst macht. Also die Bedeutung sozialer Kontakte ist sehr breit und facettenreich.
Was denkst du, warum hat der eine mehr, der andere weniger Bedürfnis nach Rückzug?
Ist das jetzt eine Frage, die du stellst, unabhängig von der Pandemie oder?
Ja, unabhängig, ja. Oder auch natürlich nicht, weil jetzt meine ich wieder die Innenwelt, die dem einen vielleicht erlaubt hat zu sagen, oh, ich mache jetzt das, was ich sowieso gerne mache, nämlich mich zurückziehen. Es hörte man ja häufig, dass Leute gesagt haben, also ich fand das jetzt gar nicht so schlimm.
Das hörte man zum Anfang der Pandemie häufig, weil es, glaube ich, die ersten paar Wochen für Leute, die gern allein waren, kein Problem darstellt. Aber es ist, glaube ich, im Nachhinein, und vielleicht hört man es jetzt auch wieder im Nachhinein, weil wir natürlich Einsamkeit verdrängen, weil Einsamkeit etwas so Traumatisches ist, dass wir es automatisch abspalten, etwas, das nicht zu uns gehört. Das ist psychologisch relativ gut erforscht. Aber während der sozialen Lockdown-Maßnahmen habe ich es eigentlich von niemandem gehört, während des Höhepunkts der sozialen Lockdown-Maßnahmen.
Weil es dann verordnet wurde, das möchte man dann eben auch nicht wahrscheinlich, ne?
Ja, das reale Leben allein, lange Zeit ohne bedeutende soziale Kontakte, ist etwas, was psychologisch gravierende Folgen hat. Und natürlich, vielleicht kennst du auch ein paar Ausnahmen. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, ne? Aber ich glaube, für die Mehrzahl der Alleinlebenden war das eine traumatische Erfahrung. Und deswegen frage ich auch, ob deine Frage nach dem Rückzug und nach dem Wunsch nach Rückzug so Prä- oder Postpandemie ist, oder wir haben noch nicht mal Postpandemie, sondern während der Pandemie, weil ich glaube, dass sich da gerade viel verändert. Also ich persönlich bin wahnsinnig gern allein. Ich brauche viel Zeit für mich allein, auch Zeit, um für mich Sachen auf eine Weise durchzuarbeiten, die mir vielleicht gar nicht bewusst ist. Und das mache ich durch viele Tätigkeiten. Also ich gehe wandern, ich gärtner, ich mache viel Yoga, ich stricke, ich koche sehr gerne. Und das sind alles immer so ein bisschen belächelte Tätigkeiten, weil die natürlich keinen wirtschaftlichen Zweck haben und weil das generell so Hobbys sind sozusagen. Aber für mich sind das wirklich wichtige Dinge, weil ich in dieser Zeit und in diesem Raum, den ich mir da schaffe, Sachen durcharbeite, die ich durcharbeiten muss. Ich glaube, das variiert natürlich von Person zu Person. Und was ich dir eigentlich sagen wollte, ist, manche Menschen brauchen mehr Rückzug, um Sachen für sich durchzuarbeiten. Andere Menschen haben mehr Bedürfnis nach sozialen Kontakten. Es gibt introvertiertere und extrovertiertere Menschen. Manche Menschen haben blaue Augen, manche haben braune Augen. Also ich glaube, das trifft es tatsächlich am besten. Natürlich variiert das von Mensch zu Mensch. Aber wir alle liegen auf diesem Spektrum. Also wir alle brauchen sowohl Zeit für uns alleine als auch soziale Kontakte.
Ja. Der andere rote Faden deines Buches ist, du hast mehrere Arten schon genannt, wie du alleinlebend mit der Situation klargekommen bist in der Pandemie. Also der andere rote Faden ist die Natur. Willst du uns etwas darüber erzählen, was sie dir seit wann bedeutet?
Ja, ich habe schon als Kind eine sehr innige Beziehung zur Natur gehabt. Das heißt, ich bin auf dem Land groß geworden. Meine Eltern haben zwei große Gärten und meine Mutter ist eine wirklich große, passionierte Gärtnerin. Ja, und ich eine der schönsten Sachen für mich war als Kind, wir hatten einen Hund, einen großen Schäferhund, den habe ich mir immer genommen und bin im Wald spazieren gegangen. Und ich bin an so einem See groß geworden. Das heißt, ich bin damit aufgewachsen und habe schon, ohne es verbalisieren zu können, schon immer diese spirituelle Nähe zur Natur gehabt. Also das, was Natur mit uns macht, was wir nicht so richtig in Worte fassen können, zu welcher inneren Ruhe es kommen kann, wenn man durch einen grünen Wald geht zum Beispiel, was allein das Grün mit einem macht. Ja, und während der vergangenen Jahre ist mir diese Bedeutung von Natur immer bewusster geworden. Ich bin ein großer Fan von so Gartentouren. Ich liebe es, in Gärten anzuschauen. Und
so geführte Gartentouren, ja? Also wo du etwas lernst über die Pflanzen? Oder wie meinst du Gartentouren?
Nein, ich bin lieber allein oder mit einer Freundin oder einem Freund, den ich dann sagen kann, das ist das und das ist das. Tatsächlich weiß ich relativ viel über Pflanzen und Gärten, was so über die Jahre so passiert ist, weil ich eben auch sehr viele Bücher darüber lese und sehr viel recherchiere. Vor einigen Jahren hat sich eine Freundin von mir ein Haus in Landnitz gebaut und die vom Garten nichts versteht und auch nicht wirklich Lust dazu hatte, sich einzuarbeiten. Und ich habe ihr angeboten, den Garten anzulegen für und mit ihnen. Und es war eine ganz unwahrscheinlich tolle Erfahrung, weil ich wochenlang in Landnitz morgens früh mit einer Tasse Kaffee in der Hand im Garten stand, egal bei welchem Wetter. Und,
den Garten sozusagen der war ganz, glaube ich, zugewuchert mit ganz viel Gestrüpp. Der gehörte oder gehört deiner alten Schulfreundin Silvia, heißt sie in dem Buch?
Genau.
Und heißt sie auch wirklich. Und du durftest einfach nach deinem Gutdünken diesen Garten neu anlegen, richtig?
Genau. Also wir hatten vorher natürlich gesprochen, wie man das gut machen kann. Und wir hatten uns auf so ein Budget geeinigt und ich habe so ein paar Zeichnungen gemacht, wie man das umstrukturieren könnte. Und wir haben uns überlegt, was für eine Art von Garten das werden sollte. Und es war halt klar, dass es ein ökologischer Garten werden sollte, im Sinne von Piet Udolf, den Gartendesigner, den niederländischen Gartendesigner, den ich wirklich sehr verehre und der für mich einer der größten Gärtner überhaupt, die es je gegeben hat.
Du beschreibst in deinem Buch ganz wunderschön an einer Stelle, wie seine Gärten, was die seelisch bei einem ausrichten können.
Ja.
Weißt du den Satz gerade?
Ich erinnere mich nicht mehr genau an den Satz, aber bei vielleicht
eine Zuversicht vielleicht oder so in die Richtung, glaube ich, ging das.
Ja, irgendwie, also was ich wirklich empfinde bei diesen Gärten, ist tatsächlich, dass es möglich ist, das Leben gut zu gestalten. Dass es irgendwie eine Form von Hoffnung gibt. Dass es nur trotz all des Unbillens, trotz all der Weltläufe, in die wir geworfen sind, trotz all der teils hoffnungslos wirkenden Situation um uns herum, wenn man an den Klimawandel denkt, an die geopolitischen Brennpunkte, die um uns herum explodieren, an die Gefahr, in der sich unsere Demokratie befindet, an die Pandemie jetzt. Diese Gärten, weil sie eben Gärten sind, die auf ökologischen Grundlagen basieren, das heißt, das sind keine künstlichen Oasen, sondern das sind Gärten, die darauf hinarbeiten, irgendwann zu einem funktionierendem Mini-Ökosystem zu werden, in dem man nicht groß eingreifen muss.
Keine Bewässerungsanlage braucht und so weiter.
Genau, ja. Oder nur minimal in Extremsituationen. Das sind Gärten, die das ganze Jahr über schön sind und von einer wirklichen Wertschätzung der Natur und auch ungewöhnlicher natürlicher Form oder pflanzlicher Form leben. Das Faszinierende ist, dass diese Gärten oft auch an der riesigen Rechercheleistung beruhen, welche Pflanzen für welche Böden, für welchen Sonnenstandort geeignet sind und am besten wachsen. Und das war eben auch im Garten von Silvia der Fall, wo wir sehr lange recherchiert haben, um uns zu überlegen, wie wir das machen können. Und das ist tatsächlich so, dass diese Böden in Brandenburg sehr sandig sind. Das sind teils sehr extreme Witterungsbedingungen. Sommer sehr heiß und trocken und im Winter kann es auch sehr kalt werden. Das heißt, man kann Tage haben, wo es dann plötzlich minus 25 Grad wird. Das limitiert die Pflanzenauswahl sehr. Aber wir haben, glaube ich, was sehr Schönes gemacht tatsächlich. Und natürlich ist es kein Piet-Udorf-Garten geworden. aber es ist ein Garten geworden, der etwas sehr Schönes hat und der lebt und den Silvia und ihre Familie heute gut bewirtschaften und mit dem sie gut leben können. Und ich habe Piet Udorf auch mal getroffen, tatsächlich vor einem halben Jahr.
Ja, so Fanboy-mäßig geschrieben, oder wie kam das?
Nee, weil es eine Freundin von mir, die Katharina Große, die Künstlerin, die baut sich gerade in Brandenburg ein altes LPG-Gelände, also eine altes Agrargenossenschaftsgelände in einen Künstlerinnen-Treffpunkt, um dem es so Ateliers und Ausstellungen und Wohnungen gibt für Stipendiatinnen. Und Piet Udolf macht den Garten. Und Katharina hat mich gefragt, ob ich dazukommen möchte. Ja, gesagt. Genau. Und ich war wahnsinnig verliebt. Wir hatten so einen schönen Tag. Es war einer der tollsten Menschen, die ich je getroffen habe. Und ich habe ihm dann so ein bisschen auch von dem Garten erzählt und von dem Garten auf meiner Terrasse, der sehr wild ist und überwuchert und auch jahreszeitlich relativ durchdreht. Genau, und hat dann gefragt, ob er ein Foto sehen darf. Und dann meint er, nice.
Ein Ritterschlag.
Und ich war so, und ich habe jetzt die Geschichte bestimmt schon 20 Mal erzählt. Und ich das so toll finde.
Ja, klar, nachvollziehbar.
Genau, aber er meinte das so. Also ich habe dann gesagt, ja, das musst du jetzt ja sagen. Und dann meinte er, nee, I mean it.
Ja, vor allem, um den Faden da wieder aufzunehmen, hat dir dieser Garten ja innerhalb dieser Zeit Trost gespendet. Jetzt gibt es ihn und jetzt freut man sich daran, aber vor allem war ja das Entstehen und das Planen und die Auseinandersetzung damit für dich wichtig, jetzt wieder auf das Buch bezogen.
Ja.
Und sinnstiftend einfach, ja.
Ja, wir müssen uns außerhalb der Kontexten des Alltags und der Arbeit mit uns und der Welt in Beziehung setzen. Das heißt, wir müssen einen Raum, eine Zeit schaffen für eine Begegnung mit uns selbst, aber auch eine Begegnung mit der Welt. Und eben auch, und ich habe es vorhin schon erwähnt, aber eben, also auch um Sachen durchzuarbeiten, die man vielleicht gar nicht bewusst durcharbeitet, sondern einfach bei der Tätigkeit, bei der, im Fall des Gärtnens, mit diesem Geschenk des Pflanzen sind, mit dieser spirituellen Ebene, mit all dem, was wir gar nicht beeinflussen zu können. Und wenn wir damit in Begegnung kommen, gelingt es uns auch, bestimmte Sachen durchzuarbeiten, die wir anders nicht durcharbeiten können.
Mhm. Ein Kapitel jetzt in Allein handelt auch von der Scham queerer Menschen. Inwieweit hat die speziell in den letzten 2 Jahren eine Rolle gespielt?
Also für mich persönlich, fragst du jetzt? Oder
beides,
eher allgemein?
Ja, weil du genau aus persönlichen Motiven das wahrscheinlich gut beantworten kannst.
Für mich persönlich waren die vergangenen Jahre, also vielleicht nicht die vergangenen beiden Jahre, sondern die vergangenen 5 Jahre oder 6 Jahre sehr davon geprägt, dieses Thema anzugehen, mich diesem Thema zu stellen. Und ich glaube, viele Menschen werden das kennen, dass sie so etwas haben, wofür sie schämen. Für einige Menschen werden das Dinge wie der Körper sein. Für andere Menschen sind es Dinge wie Geschlecht, soziale Herkunft. Und das sind Dinge, oder es ist eine Scham, die sehr tief in uns eingedrungen ist und die unser ganzes Leben bestimmt, ob wir es wollen oder nicht. Auch und erst recht, wenn wir diese Scham nicht wahrhaben wollen. Und für mich war das unter anderem diese queere Scham. Und ich glaube, es haben viele queere Menschen haben diese Scham, weil ja man schon als Kind lernt, dass das eigene Begehren in den Augen der Gesellschaft nicht plausibel ist, nicht natürlich, quote unquote. Das heißt, man wird sich automatisch als mangelhaft oder schlimmer noch als krank, beschädigt definieren. Und ein Großteil des Lebens, und ich kann es so für mich sehr gut sagen, ein Großteil meines Lebens, gerade als Jugendlicher und junger Erwachsener, beruhte wirklich darauf, diese Scham zu ignorieren und mir ein Leben aufzubauen, was auf der Vermeidung dieser Scham beruhte.
Was ein Kraftakt dann natürlich ist, ja?
Ja, zum einen das, aber was vor allem ein Leben ist, was nicht stabil ist. Also das ist, für mich war das ein Leben, das sehr darauf beruhte, äußerliche Bestätigung zu bekommen. Mir war es wahnsinnig wichtig, dass Leute mich gut aussehen fanden, überhaupt was Menschen von mir dachten, dass ich eine gewisse Form von Erfolg hatte und so weiter. Natürlich ist das kein Leben, das stabil sein kann. Und irgendwann im Leben muss man sich mit dieser Scham auseinandersetzen und sich einen selbst zurechtzimmern, zurechtbasteln, das ja auf realeren Grundlagen steht. Und dazu gehört eben die Auseinandersetzung mit der Scham. Und in Allein mache ich sehr deutlich, dass das nicht nur eine individuelle Frage ist, sondern eben auch und vor allem eine gesellschaftliche. Und ein Beispiel queerer Scham lässt sich das ganz gut verdeutlichen, wenn man auf die juristischen und politischen Maßnahmen schaut, die bis vor kurzem gegen jede Form von Queerness verhängt worden sind. Man muss sich daran erinnern, dass bis 2018 der Paragraph 175 noch existierte, dafür gesorgt hat, dass es 100.000 Strafverfahren gegen schwule Männer gab, 50.000 davon wurden verurteilt, weil sie schwul waren, mussten große Gefängnisstrafen absetzen, haben ihr Leben zerstört gesehen. Wir alle wissen, dass es davor zu einem unvorstellbar grauenhaften Maßnahmen gegen queere Menschen kam, unter den Nationalsozialisten. Und ich bin jetzt nicht besonders gut darin, das alles so aufzulisten. Und in dem Buch habe ich es geschafft irgendwie und es wird klar, wie wütend mich das macht. Und diese Maßnahmen, die sich aneinanderreihen. Und in Deutschland erst 2018 eigentlich aufgehört haben mit dem Gesetz zur Ehe für alle und ein paar Monate später mit dem Gesetz, das ein Recht auf eine diverse Geschlechtsidentität bietet. Und gleichzeitig ist man natürlich konfrontiert damit, dass wenn immer solche Gesetze, solche tollen und wichtigen Gesetze erlassen werden, dass damit gleich eine Form von Schweigen wieder eröffnet wird, weil natürlich impliziert wird, jetzt ist ja alles gut und all das während der vergangenen Jahrzehnte, was während der vergangenen Jahrzehnte passiert ist, darüber reden wir jetzt nicht. Und darüber müssen wir aber reden, weil es ist nämlich so, dass dieses Wissen, diese Maßnahmen, diese kollektiven Haltungen und Ideen in unsere aller Körper übergegangen sind, in unser aller Weltverständnis, dass sie immer noch informieren, wie Menschen mit Queerness umgehen, wie sie mit Geschlecht umgehen, wie sie mit feministischen Ideen umgehen. Und genau, das ist etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen und eben auch mit der Scham, die in den einzelnen Menschen durch so etwas entsteht.
Eine deiner Erkenntnisse in dem Buch besteht auch darin, dass es der Sache, also der seelischen Stabilität durchaus zuträglich ist, sich ganz bewusst fürs Alleinsein zu entscheiden. Ist das, weil man dann auch auf eine Art aus einer Opferrolle herauskommt, weil man sozusagen wieder die Fäden in die Hand nimmt? Oder wie würdest du sagen?
Ja, du sprichst jetzt vor allem diese Kapitel an, die auf Lanzarote und Fuerteventura spielen, wo ich zuerst mit zwei Freunden hingefahren bin und dann, weil ich gemerkt habe, dass sich eine schlimme Depression anbahnt, verlängert habe. Also ich bin dann noch 2 Monate auf den Inseln geblieben. Und für mich war es eine sehr bereichernde Zeit, die eben nach dieser Zeit, der sozial herausfordernden Zeit der Einsamkeit kam, die genau davon geprägt war, von dieser bewussten Entscheidung des Alleinseins. Und natürlich war es eine Entscheidung, die auch vor dem Hintergrund getroffen wurde von mir, weil ich wusste, ich würde wieder einsam sein im Januar, Februar, März 2021. Das heißt, dass ich in ein Berlin zurückkommen würde, was eben von sozialen Lockdown-Maßnahmen geprägt war, von Tagen, die gefühlt 3 Stunden dauern und von einer kompletten Absenz von Sonnenlicht. Und für mich war es extrem wichtig, weil es hat sich für mich angefühlt wie ein langes Yoga-Retreat. Ich bin jeden Tag 10 Kilometer spazieren gegangen, habe jeden Tag Yoga gemacht, habe jeden Tag ein bisschen Spanisch gelernt. Ich habe jeden Tag sehr konzentriert gearbeitet. Und das war kein, muss man dazu sagen, es war kein Urlaub, sondern das war, also anstatt des Arbeitens in Berlin habe ich halt eben auf der Insel gearbeitet. Und das war eine wichtige Zeit. Und ich glaube, letztlich, so allgemein kann man das vielleicht sagen, weil ich es plötzlich gestaltet habe. Weil ich gemerkt habe, okay, ich habe hier eine Möglichkeit, diese Zeit des Alleinseins und diese Zeit der Einsamkeit zu gestalten. Und das war etwas, was ich nicht konnte während der sozialen Lockdown-Maßnahmen zu Hause in Berlin. Das war mir nicht möglich, das zu gestalten. Und allein dieses Zurückerobern dieser Gestaltungshoheit des eigenen Lebens, allein das war schon ein gigantischer Fortschritt.
Die waren ja in der Konstellation ein bisschen von den äußeren Umständen geprägt. Gibt es aber auch eine Selbstermächtigung in derselben Situation? Also wäre das auch in Berlin vorstellbar, einfach durch Umdenken?
Ja, es wäre vorstellbar, aber ich frage mich immer, ob es nicht zu viel ist, das an Leute heranzutragen oder ob man nicht denkt, dass das so ja, verlangt werden kann. Ne? Also weil natürlich ist es so, wir oft befinden uns häufig eben in psychologischen Situationen, aus denen wir nicht alleine herauskommen. Wir finden uns in einem Alltag, in einem Leben, von dem wir den Eindruck haben, da kommen wir nicht allein heraus. Und Leuten zu sagen, ja, du könntest auch dein Leben in Berlin umgestalten, wenn du nur umdenkst, wenn du nur jetzt jeden Tag laufen gehst oder eine Fremdsprache lernst oder wie auch immer. Das ist, glaube ich, etwas, was für mich persönlich nie funktioniert. Und für mich sind es oft Schritte, wie eben komplett den Ort, die komplette Perspektive zu wechseln. Auch wenn das mit großen wirtschaftlichen Opfern einhergeht. Also das war, ich musste wirklich alles zusammenkratzen, was mein Dispo mir zu bieten hatte, um diese Wohnung mieten zu können dort. Und das war aber genau richtig. Und ich habe immer Angst, dass Menschen das so verstehen können, also gib dir einfach ein bisschen Mühe und dann kommst du da raus. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, was Leuten immer gegeben wird, gerade von Menschen, die eben nicht sich in diesen Situationen befinden, die diese psychologischen Tiefen eben nicht wirklich so kennen, die psychologisch und biografisch und ökonomisch sehr gut funktionierende Leben haben. Für diese Menschen ist es, glaube ich, häufig schwer vorstellbar, dass es Situationen gibt, aus denen man nicht herauskommen kann, indem man einfach umdenkt.
Ja. Lieber Daniel, kommen wir doch noch einmal auf den Monat März zu sprechen, der ja ironischerweise Abhilfe verspricht, was dein Thema, dein aktuelles, nämlich das Alleinsein angeht. Bund und Länder haben einen Dreischritt der Öffnungen in der Corona-Pandemie vereinbart. Also bis zum 20. März sollen die weitreichendsten Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens schrittweise zurückgenommen werden. Klingt ja schon sehr vorsichtig. Was bedeutet das für dich persönlich? Also gibt es für dich jetzt absehbar so ein Vorher-Nachher oder ist das eher fließend? Ist es gar nicht jetzt so dramatisch, dass man vielleicht bald wieder dicht an dicht im Theater sitzen darf? Wie sind deine Gedanken dazu?
Ja, also ein bestimmendes Gefühl für mich während der Pandemie ist, dass man Dinge nicht vorhersehen kann. Und ich habe mich auch so verabschiedet von der Idee, ja, bestimmte Hoffnungen festzuhalten, wie dann ist es vorbei. Ich glaube, es ist in Bezug auf die Pandemie wirklich wichtig ist, von ja, Tag zu Tag zu gucken, wie man sein Leben gestalten kann. Und für mich ist es zum Beispiel so, ich bin seit Herbst auf Lesereise, trotz der Inzidenzen. Ich bin extrem vorsichtig, sitze mit meiner FFP3-Maske im Zug, treffe Leute kaum in Wohnungen oder in einem Restaurant und dann halt mit einer großen Vorsicht und mit verschiedenen Tests, unter anderem, weil ich Angehörige habe, die sehr krank sind und ich muss da sehr vorsichtig sein. Und deswegen bedeuten diese Öffnungen für mich erstmal gar nicht so viel, weil wir de facto natürlich, wir können schon ins Kino gehen, wir können schon ins Theater gehen, wir können die Oper, wir können ins Konzert. Und ich finde die Maske in dem Fall keinen großen Preis, um sich einen Film anzugucken oder sich ein Theaterstück anzugucken. Das, glaube ich, ist zum Beispiel total wichtig. Ja, und ich habe eher das Gefühl, dass wir so uns langfristig darauf einstellen müssen, dass, auch wenn wir das überhaupt nicht hören wollen und auch gar nicht denken wollen, das bleibt erstmal. Mit Sicherheit werden wir wieder einen viel angenehmeren Sommer haben, aber mit Sicherheit werden wir wieder auch einen sehr unangenehmen Herbst haben, der vielleicht mit sogar noch einer schlimmeren Virusvariante daherkommt. Und ich glaube, so ein Blick kann vielleicht auch dafür sorgen, dass wir so von Tag zu Tag leben, mehr genießen und mehr wertschätzen und also in seiner auch in seiner Spiritualität praktisch wertschätzen, dass wir diesen Tag haben, dass wir heute das machen können. Und vielleicht aber was wenn du März sagst, mein erster Gedanke war Garten.
Klar. Das ist mit September vielleicht der wichtigste Monat im Jahr, man gar nicht so denkt, wenn man jetzt nur Gärten so ein bisschen von außen ansieht. Aber da passiert eigentlich alles. Also da stellt man einfach die Weichen, nicht?
Richtig, genau.
Ja.
Man pflanzt um, man pflanzt neu, die ersten Sachen kommen raus. Und ich fahre zum Beispiel, ich fahre jetzt auch gleich im Anschluss nach unserem Gespräch, fahre ich nach Wandlitz zu Silvia in den Garten. Und ich freue mich schon total drauf. Und für mich ist März tatsächlich eigentlich eine schöne Zeit, weil ich in dieser Zeit immer stärker merke und immer stärker weiß, dass ich diesen Winter überstanden habe und dass Dinge wieder erwachen. Und gerade wenn man so an die Spiritualität von Pflanzen denkt. Ich finde es wahnsinnig befriedigend, mir auf dem Spaziergang im Park die ersten Krokusse und Schneelöckchen und Winterlinge und Narzissen anzuschauen. Mir anzuschauen, wie die Holundersträuche kleine Knospen bekommen. Zuzuhören, wie die Vögel anfangen, wieder lauter zu werden. Und und vielleicht würde ich gerne den Zuhörern das auf den Weg geben, darauf zu achten, nach draußen zu gehen und sich von diesem Erwachen, was um uns herum stattfindet, anstecken zu lassen.
Kann ich dir bei all der Spiritualität trotzdem mit ein paar schnöden Kulturterminen kommen, die nichts anderes leisten als Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung?
Das Ding ist vielleicht ein bisschen hochtrabend.
Also, nein, gar nicht. Ohne das macht das, was ich jetzt sage, auch keinen Sinn. Ja, aber witzigerweise finde ich, steht im März gar nicht so unheimlich viel an. Wahrscheinlich sind die Leute noch vorsichtig, aber natürlich läuft auf Netflix das eine oder andere. Und viele von uns sind ja sehr abhängig geworden von den ganzen Streaming-Diensten in den letzten 2 Jahren. Und ich persönlich bin sehr gespannt, ich weiß nicht, wie es dir geht, auf die deutsche Variante, die am 9. März auf Netflix startet, von Queer Eye, nämlich Queer Eye Germany. Queer Eye ist eine vielfach Emmy-prämierte, wirklich tolle amerikanische Reality-Show, kann man sagen, die davon handelt, dass 5 schwule Experten das Leben umkrempeln von Menschen, die es wirklich gebrauchen können. Sei es, weil sie einsam sind, ja, viele sind einsam, finden nicht mehr aus ihrer Schleife raus. Und dann kommt ein Spezialist für die Seele, dann kommt einer für das Styling, für Interior, ja, und die krempeln richtig das Leben um von diesen Kandidaten, was wirklich sehr, sehr berührend oft ist, ja. Ich weiß nicht, sagt dir das was? Guckst du das?
Bist
du
ja, gut? Ich habe die neue Variante nicht geguckt.
Die läuft ja auch erst an, ja.
Die neue amerikanische Variante.
Ah, okay.
Mein Ex-Freund, mit dem ich in New York zusammen gewohnt habe, hat das Original Queer Eye for the Straight Guy mitproduziert.
Das kenne ich sogar auch noch, ja.
Genau. Mit Carson und so weiter. Und die kannte ich dann auch alle. Und deswegen dachte ich, das war keine rundum unproblematische Sendung, weil es natürlich damals unter anderem, das hieß eben For the Straight Guys, ging unter anderem darum, heterosexuelle Männer fitter für den geschlechtlichen Wettbewerb zu machen, letztlich, wenn man es böse formulieren möchte. Und deswegen habe ich es gar nicht geguckt, aber ich weiß aber so ein bisschen, die kenne die Personen der amerikanischen Variante so ein bisschen und habe viele Freundinnen, die das ganz wunderbar finden und ich kann mir vorstellen, dass sie auch die deutsche Variante ganz wunderbar finden werden.
Ja. Yeah. Was Alben angeht, ja, neue Alben, habe ich auch gar nicht so wahnsinnig viel gefunden, aber es erscheint immerhin nach 10 Jahren jetzt mal ein neues Placebo-Album. Das finde ich interessant. Gibt es irgendwas, was du, ich glaube, du bist ein großer Philharmonie-Fan, las ich irgendwo, aber gibt es auch irgendwas Zeitgenössisches, was du gerade hörst oder entdeckt hast oder hören willst?
Also ich höre gern Musik und ich glaube, aber ich habe einen relativ schlechten Musikgeschmack. Das ja. heißt, ich bin sehr eklektisch. Und also zum Laufen höre ich zum Beispiel wahnsinnig viel
Rihanna.
Britney Spears
okay,
und Madonna.
Cool, ja.
Und Rihanna auch und Madonna. Aber so, was ich für mich sehr, also im Alltag, also unabhängig von der sportlichen Betätigung, sehr viel höre, ist zum Beispiel gerade Ascendant Vierge, so eine französische Band, die so ein bisschen wie Mylène Farmer und Techno zusammenklingt. Anderes Album, was ich wirklich das ganze vergangene Jahr rauf und runter gehört habe, war Sour von Olivia Rodrigo. So eine junge 16-Jährige, die vor allem darüber singt, dass ihr Freund sie verlassen hat und das mit einer ganz wunderbaren großen Wut und mit viel Witz.
Sehr schön. Auch allein sein, das Thema, ja.
Stimmt. Sie macht es aber wahrscheinlich ein bisschen besser und glamouröser und sehr viel cooler als ich.
Wütender auf jeden Fall.
Unwütender, genau.
Gut, lieber Daniel, wir danken dir für diese Tipps und wünschen dir weiterhin so viel Glück und Erfolg mit deinen ganz wunderbaren Büchern. Und einen März, genau wie du ihn dir wünschst, ob allein oder in großer Runde oder in kleiner Runde.
Vielen Dank und danke für dieses wirklich super nette Gespräch.
Das war es schon wieder für den Monat März im Harper's Bazaar Podkalender. Wer Daniel Schreibers und andere Tipps noch einmal nachlesen möchte, kann das in unseren Shownotes tun. Wir wünschen Ihnen und euch einen wunderbaren März und hören uns wieder im April.